Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Es sei Zeit, mit dem Planeten Frieden zu schließen, so Al Gore, der diesjährige Friedensnobelpreisträger, am vergangenen Montag in Oslo, als er die Auszeichnung entgegennahm. Gores Appell zum Friedensschluss dürfte sich wohl insbesondere an jene 10.000 Delegierte gerichtet haben, die seit 1,5 Wochen auf der indonesischen Insel Bali versammelt sind. Die Herausforderung, mit der sie dort konfrontiert sind, ist ebenso gigantisch wie klar umrissen. Auf maximal 2 °C muss der globale Temperaturanstieg in den kommenden Jahren begrenzt werden, damit der Klimawandel nicht zur unkontrollierbaren Klimakatastrophe wird. Ob dies gelingen kann, mit einem neuen Klimaschutzabkommen, das das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll ersetzen soll. Und was getan werden muss, damit dies gelingt, darüber wollen wir heute Abend diskutieren, und zwar im großen Saal im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten Horst Köhler, den ich unter den Zuhörern begrüßen darf. Das Podium teile ich heute Abend mit Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, mit Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister, heute stellvertretender Fraktionsvorsitzender vom Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, mit Rainer Barke, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, und last but not least mit Professor Peter Hennicke, dem Direktor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Herr Hennicke, an Sie die erste Frage. Vor ein paar Wochen hat der Weltklimarat die Zusammenfassung des Weltklimaberichts vorgelegt, und dem ist zu entnehmen, dass es nun keine vernünftigen Zweifel mehr daran gibt, wer der Verursacher des Klimawandels ist, nämlich der Mensch. Und trotzdem sorgen immer wieder Wissenschaftler für Aufsehen, die da ganz andere Ursachen sehen, die Sonnenaktivität oder kosmische Strahlung. Und dahinter steht natürlich auch die Botschaft, dass der Mensch gegen solche gewaltigen Kräfte ohnehin nichts ausrichten kann. Also, Herr Professor Hennicke, ist das die Verursacherfrage jetzt endgültig geklärt?
Eigentlich seit 20 Jahren mit zunehmender Wahrscheinlichkeit und zunehmender Sicherheit. Wir wissen heute sehr viel mehr und sind sehr viel besorgter als zu Zeiten der ersten Enquete-Kommission, der ich angehört habe. Wir wissen, der Mensch verändert das Klima sogar schneller, als wir damals in unseren Albträumen befürchtet haben. Alle CO2, alle klimawirksamen Gase, vor allen Dingen CO2, nimmt dramatisch zu. Und wir wissen heute auch, dass der Trend spätestens in 15 Jahren gebrochen sein muss. Das heißt, die Zeitfrage, das ist das Alarmierende. Wir müssen schneller handeln, als wir es noch vor 20 Jahren hätten machen können. Und es gibt keinen vernünftigen Zweifel unter Wissenschaftlern, dass das Thema hochbesorgniserregend ist, aber dass es auch ganz viele Chancen bietet, neue Technologieentwicklung, neue Märkte zu entwickeln, eine ökologische Modernisierung in dieser Gesellschaft weltweit umzusetzen, die auch dazu beitragen könnte, Armut schneller zu überwinden. Also insofern bin ich besorgter Optimist.
Herr Trittin, Anfang der Woche hat der tschechische Staatspräsident Václav Klaus in Berlin gesagt, das Klima wechselt ohnehin permanent und die heutigen Veränderungen sind nicht bedrohlicher als frühere. Meine Frage an Sie, wissen Politiker etwas, was Wissenschaftlern verborgen geblieben ist?
Diese Frage, die Herr Klaus dort aufgeworfen hat, wird auch seit 20 Jahren ventiliert. Wenn ich die Wissenschaft aus Potsdam, Wuppertal, Deutschland ist ja kein schlechter Standort für Klimawissenschaft, richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass gerade die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten eben nicht natürlich zu erklären sind, sondern im Gegenteil, würden es nur um die natürlichen Trends gehen, hätten wir diese Effekte, insbesondere die große Anzahl von Rekordwärmejahren, gar nicht haben dürfen. Das heißt, es ist eindeutig von Menschen verursacht, neben natürlich vorhandenen Quellen von Klimaveränderungen. Und für Politiker gilt natürlich immer ein Grundsatz. Sie sollen nicht schlauer sein als die Wissenschaft. Sie müssen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aber auch noch anders umgehen. Wenn man die Evidenz hat, den dringenden Verdacht, dass der Mensch auf solch schädliche Veränderungen Einfluss hat, dann ist es politische Verantwortung, dem entgegenzuwirken und nicht abzuwarten, ob sich die Wissenschaft vielleicht doch geirrt hat.
Herr Wissmann, in der vergangenen Woche ist der Begriff Klimakatastrophe zum Wort des Jahres gewählt worden. Ist dies ein Symbol dafür, dass die Dringlichkeit der Problemlösung erkannt ist? Oder ist dies auch ein Symbol dafür, dass die Frage in Deutschland allzu hysterisch diskutiert wird?
Ach, ich glaube, in der breiten Bevölkerung wird das Thema nicht hysterisch diskutiert, sondern die meisten Leute machen sich schon bewusst, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Und das sage ich auch persönlich. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt eine wissenschaftliche Debatte neu zu beginnen, von Seiten gar der Wirtschaft oder der Politik, wo wir einen generellen Meinungstrend grundsätzlich bestreiten, sondern es macht mehr Sinn, sich Gedanken zu machen über die Frage, wie intelligent nehmen wir diese Herausforderung wahr? Oder anders ausgedrückt, wie bringen wir dieses herausragende Ziel, den Klimawandel zu begrenzen, mit ökonomisch vernünftigen Maßnahmen zustande? Oder anders ausgedrückt, wie verbinden wir Klimaschutz einerseits und ökonomische Vernunft andererseits? Und setzen nicht ein Thema absolut, um sozusagen das alles andere nur noch als Folgen des Themas zu sehen und die Balance zu gewinnen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Also um ein Beispiel zu sagen, man wird sich natürlich bei jeder einzelnen Maßnahme, die man im Instrumentenkatalog hat, überlegen müssen, wo kriegt man die größte Wirkung und hat die geringsten CO2-Vermeidungskosten? Und wo hat man CO2-Vermeidungskosten, die in keinem Verhältnis zum Ergebnis stehen? Es gibt eine jüngere McKinsey-Studie, die im Grunde genommen einmal für jede Maßnahme ein Preisschild gemacht hat, damit der Bürger, wie auch der Politiker, wie der Wirtschaftsführer weiß, was kostet was? Was setzen wir am wirksamsten ein und wo gehen die Kosten außerhalb jeden Verhältnisses? Weil eines kann natürlich nicht unser Ziel sein, dass wir durch eine von mir durchaus begrüßte und unter meiner Führung von der Automobilindustrie auch massiv betriebene Klimaschutzpolitik am Ende Produktion aus Deutschland und Europa verlagern in Länder, die sich weniger anspruchsvollen Klimaschutz Herausforderungen stellen, sondern das Ziel muss sein, Produktion in Europa zu halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir alle technisch möglichen und wirtschaftlich vernünftigen Anstrengungen unternehmen, die Potenziale auszuschöpfen, die es zur Verringerung von CO2 gibt. Und dass übrigens die Bürger das Thema mehr und mehr annehmen, sehen Sie in einer Zahl. Ich habe jetzt die letzten Daten vom Oktober, November. In diesem Jahr ist der Erwerb von Autos mit einem CO2-Ausstoß von unter 130 Gramm CO2 pro Kilometer in Deutschland um 35% angestiegen bei den deutschen Herstellern. Übrigens entgegen manchem öffentlichen Vorurteil, das häufig ja auch genährt wird, kriegen die deutschen Hersteller mit ihren Produkten an diesem sehr umworbenen Markt, obwohl es leider von der Politik noch keine Entscheidung zur Neuordnung der Kfz-Steuer gibt, bereits einen Stück Umweltbonus, während die Importeure in dem gleichen Marktsegment einen Rückgang von 9% haben. Das heißt, die Bürger nehmen das Thema ganz wach wahr und überlegen natürlich auch, was kann ich mir leisten? Und das wäre meine Bitte für die Diskussion. Lassen Sie uns nicht nur über die hehren Ziele reden, sondern lassen Sie uns den Bürgern auch sagen, dass es keine Umweltschutzmaßnahme gibt und auch keine Klimaschutzmaßnahme, die nicht am Ende Geld kostet.
Herr Barke, besteht die reale Gefahr, dass die ökonomische Vernunft verloren geht beim Versuch, Klimaschutz zu betreiben?
Ja, die Gefahr besteht, aber ich denke, man kann ihr begegnen. Es ist schon richtig, dass wir jede Mark, jeden Euro im Umweltschutz nur einmal ausgeben können. Aber es muss natürlich auch das Ziel erreicht werden. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment wir zwar Weltmeister in der Formulierung von Zielen sind, aber in der Kreisklasse spielen, wenn es an das Umsetzen geht. Ich will einfach Ihnen mal deutlich machen, vor welcher Herausforderung wir stehen. Das Kyoto-Protokoll hat Deutschland verpflichtet, die Emissionen gegenüber 1990 bis 2012, also in einem Zeitraum von 22 Jahren, um 21% zu reduzieren. Die Bundeskanzlerin hat jetzt gesagt, für 2020 ist Deutschland bereit, 40% Einsparung, wenn Europa 30 macht und andere Vergleichbares. Das heißt, wir werden in einem Zeitraum von nur 8 Jahren fast noch einmal dieselbe Minderung zusätzlich erbringen müssen. Also nicht mehr 21% in 22 Jahren, sondern 19% zusätzlich in 8 Jahren. Wenn Sie das umrechnen, heißt das, wir müssen unsere Klimaschutzanstrengungen um 250% pro Jahr steigern, ohne den Glücksfall der deutschen Wiedervereinigung dazwischen. Und jetzt anzunehmen, das könnten wir machen, indem jeder so weitermacht wie bisher und hier und da drehen wir ein kleines Reformschräubchen, der irrt. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und da werden wir auch mit den Sektoren natürlich einen streitigen Diskurs führen müssen, die zum Beispiel bisher ihre Emissionen gegenüber 1990 überhaupt noch nicht gesenkt haben. Ein Sektor hat keine Minderung bisher erbracht. Die Industrie hat gesenkt, die Energiewirtschaft hat gesenkt, der private Haushaltsbereich hat gesenkt Nur der Verkehrsbereich liegt noch über den Emissionen von 1990. Und er wird hier einen substanziellen Beitrag bringen müssen.
Sie haben das Stichwort Kyoto-Protokoll geliefert. Es läuft noch bis 2012. Deutschland wird das selbstgesteckte Ziel erreichen. Danach soll es ein weiteres Klimaschutzabkommen geben, das, Herr Bark hat es gerade gesagt, weit ambitioniertere Ziele wird verfolgen müssen. Herr Trittin, wie ist Ihre Zwischenbilanz?
Wollen Sie denn das stehen lassen, was gerade gesagt worden ist, oder wollen wir einen Diskurs führen? Also ich will nur sagen, seit 1999 sind die CO2-Emissionen aus dem Kraftfahrzeugbereich in Deutschland um 12% gesunken. Also ja, ich will nur mal...
Ich werde gewiss darauf zurückkommen.
Nur, ich freue mich
immer, wenn... Ganz bestimmt wird, ja, werde ich darauf zurückkommen. Also, ich wollte, um die Diskussion ein wenig zu strukturieren...
Wir wollen doch Diskussion,
gerade,
oder?
Gerade ja, noch einmal generell eine Zwischenbilanz versuchen. Was hat Kyoto bislang gebracht, Trittin?
Ja, ich freue mich ja, dass Herr Wissmann die rot-grüne Regierung so lobt, weil er sich auf das Jahr 99 bezogen hat. Nur die Aussage von Rainer Barke war natürlich trotzdem richtig. Ich freue mich ja drüber. Ja. Gemessen an den Zielen von 1990 haben wir Reduktionen in den Bereichen private Haushalte, gemessen am Basisjahr 1990. Das ist das Kyoto-Jahr und das muss ich mich nun drauf beziehen. In den privaten Haushalten, in der Industrie, aber nicht im Verkehrsbereich. Das ist nach wie vor die Situation. Dennoch haben wir insgesamt als Bundesrepublik Deutschland mit fast 18,4% eine Zielerreichung insgesamt geschafft, die uns in Europa auch wegen der Größe, Luxemburg ist besser, aber in Europa macht das dann nicht so viel aus wegen der Größe, natürlich als Vorreiter erscheinen lässt. Dass wir hier mehr machen müssen, das kann man sich eigentlich ganz einfach durchbuchstabieren. Es sind fast alle einig, wenn wir den Klimawandel in beherrschbaren Formen halten wollen, dann müssen wir verhindern, dass die globale Temperatur um mehr als 2 Grad gegenüber den vorindustriellen Zeiten steigt. Wir sind inzwischen weltweit bei plus 0,7. Man wird diese 2 Grad nur dann halten können, wenn man eine bestimmte Aufkonzentration von Kohlenstoff in der Atmosphäre nicht überschreitet. Und aus dem folgt, das ist alles noch sozusagen weitgehend Konsens, auch der Wissenschaft wie der Politik, wir müssen die Hälfte der Treibhausgasemissionen weltweit bis 2050 reduziert haben. Das ist aber noch nicht die Baustelle für uns. Für uns Europäer, die ja mit 10 bis 11 Tonnen pro Kopf mehr emittieren als der Weltdurchschnitt, nicht so viel wie der Amerikaner, aber deutlich über dem Schnitt liegen, heißt das, wir werden natürlich mehr reduzieren müssen. Und jetzt buchstabieren Sie mal durch, so in der Perspektive bis 2050, was heißt das, wenn man tatsächlich einen angemessenen Anteil der Industrieländer, da sind wir bei 60-80% Reduktion. Und wenn Sie dann gucken, wie erreicht man das 2050, dann freue ich mich in der Tat, dass die Große Koalition das von den Grünen gegen die SPD mal durchgesetzte Ziel, 40% in Deutschland bis 2020 zu reduzieren, tatsächlich übernommen hat. Allerdings, wie gesagt, noch nicht mit konkreten Maßnahmen.
Herr Professor Hennecke, als Herr Trittin gerade über die Zielerreichung der Bundesrepublik im Rahmen des Kyoto-Protokolls sprach, haben Sie kurz gezuckt.
Nein, nicht, weil ich bezweifle, dass das Ziel Sinn macht und dass noch weitergehende Ziele, 80%, notwendig sind in dem Land, in dem wir leben, sondern weil ich eigentlich lieber über Ökonomie reden möchte als über Ziele, wo wir uns relativ einig sind. Seit der ersten Enquete-Kommission ist das 80%-Ziel in Deutschland so gut wie fraktionsübergreifend festgelegt worden. Und da gebe ich Herrn Wissmann recht. Wir müssen nun fragen, wie können wir eine beschleunigte Zielerreichung tatsächlich ökonomisch effizient erreichen. Nur der Punkt ist, darüber reden wir auch schon seit 15 Jahren. Es gibt ganz, ganz viele Studien, vielleicht überhaupt die beste Basis weltweit, dass eine Reduktion von 40% bis zum Jahr 2020 insgesamt mit volkswirtschaftlichem Gewinn machbar ist. Die neueste Studie, die das gezeigt hat, sagt etwa 5 Milliarden Überschuss, weil man darf, Herr Wissmann, eben nicht nur die Kosten rechnen, sondern vor allen Dingen auch die eingesparten Energiekosten, die wir vermeiden. Und wenn Sie das als Ökonom machen, dann finden Sie eigentlich im Schnitt volkswirtschaftlich immer, dass Klimaschutz bis zu 40% in Deutschland ein lohnendes Modernisierungsprogramm ist. Und deswegen, selbst wenn es den Klimaschutz überhaupt nicht geben würde, macht es Sinn, auch um weg vom Öl zu kommen, um eine Modernisierung voranzutreiben, um die Erneuerbaren beschleunigt in den Markt zu bringen. Der größte Weltmarkt überhaupt, der sich auftut, ist die Energieeffizienz. 450 Milliarden weltweit, der Leitmarkt der Zukunft. Und da muss ich leider sagen, gerade die deutsche Automobilindustrie hat hier Innovationssprünge verschlafen. Ich glaube, man muss das in aller Deutlichkeit deutlich machen. Die Kunden, die Sie jetzt anführen, die die energiesparenden Autos kaufen, die gab es auch schon früher. Nur die Autos, die gibt es noch in sehr beschränktem Segment. Und deswegen finde ich, ist es ein Antrieb, ist es ein Ansporn, gerade für deutsche Technologie, gerade auch im Automobilbereich, diesen Innovationssprung nun beschleunigt zu machen. Unser Flottenverbrauch ist deutlich höher als der in Frankreich, auch höher als in Italien, höher als in Japan. Und ich finde, da müssen wir noch eine ganze Menge technologisch machen. Und das ist auch machbar, das wissen wir aus vielen Anhörungen von Enquete-Kommissionen.
Herr Wissmann, wird die Automobilindustrie an Tempo zulegen, wie es Professor
Hennecke gerade gefordert hat? Es gibt einen schönen Satz von Thomas Mann, der mal geschrieben hat, ich bin ein Mensch des Gleichgewichts. Wenn das Boot nach der einen Seite zu kentern droht, lehne ich mich automatisch nach der anderen und umgekehrt. Bei dieser Podiumszusammensetzung und bei diesem Thema rate ich unbedingt zu einer Gleichgewichtsposition. Und zum Thema Automobilindustrie, Sie müssen zum einen wissen, wir haben eine Verringerung des Verbrauchs der Pkw, die von deutschen Herstellern produziert sind seit 1990, von 25% seit 1990. Wir haben eine Verringerung der CO2-Emissionen seit 1999, unbestritten, um 12%. Die Selbstverpflichtungen, es kann jemand sagen, der neu zur Automobilindustrie kommt, weil er sich damit nicht selber lobt, sondern weil er einfach eine Situation festhält, bei der ich nicht rate, sich nun selbstzufrieden zurückzulehnen, zu sagen, alles wunderbar, sondern bei der ich rate, noch größere Anstrengungen unternehmen, ja, um noch besser zu werden. Aber sollen wir mal Maß und Mitte dabei nicht völlig zu verlieren. Die deutsche Automobilindustrie hat auf der einen Seite, wie gesagt, diese enormen Fortschritte, eine Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von 56% seit 1990. Aber sie hat natürlich auf der anderen Seite auch eine besondere Struktur. Die Hälfte aller Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie bei den Herstellern sind Arbeitsplätze von Autos aus dem Premium-Sektor. Der Premium-Sektor hat inzwischen einen Weltmarktanteil von über 80%. Ich bin kürzlich bei der Tokyo Motor Show gewesen, habe mir dort von den in diesem Punkt neidischen Japanern sagen lassen müssen, es gibt inzwischen einen Oberklasseanteil deutscher Fahrzeuge auf japanischen Straßen von über 50%. Und es ist natürlich völlig klar, ein Familienvan oder ein größeres Fahrzeug hat andere Verbrauchswerte und damit in der Korrelation auch andere CO2-Werte als ein Mittelklassewagen oder ein kleinerer Wagen. Und unser strategisches Ziel ist völlig klar, das ist bei der IAA in Frankfurt zum Ausdruck gekommen, dass wir bei den Premiumfahrzeugen besondere Vorreiter der Reduktion sind. Aber klar ist auch, das geht allein physikalisch und technisch nicht anders, man wird bei einem Familienvan oder einem Premiumfahrzeug nicht die gleichen CO2-Werte erreichen können wie bei einem Kleinwagen, sodass eine intelligente, ökonomisch kluge Herangehensweise sein muss, von jedem das zu fordern, was er in seinem Segment bringen kann. Und deswegen fordern wir auch von der europäischen Regulierung einen Rahmen, der dafür sorgt, am Ende jeden herauszufordern, den Fahrzeughersteller größerer Fahrzeuge, den beim Familienvan, den kleinerer Fahrzeuge. Der eine Punkt. Das geht durch klassische Antriebe. Beim Diesel erreicht man die niedrigsten Verbrauchswerte, die niedrigsten CO2-Werte. Mit der Aufladung beim Benziner erreicht man revolutionäre Sprünge für die Verringerung des Verbrauchs bei gleichzeitigem Downsizing. Und dann stellen wir uns natürlich neuen Antrieben. Die strategische Zielsetzung heißt, etwa im Jahre 2015, 2020 Fahrzeuge zu haben, die nahezu null Emissionen bekommen. Zum Beispiel auf der Basis des Wasserstoffs oder der Brennstoffzelle. Das sind die Herausforderungen. Aber sozusagen generell zu sagen, die deutsche Automobilindustrie, ohne zu berücksichtigen, dass sie eine völlig andere Struktur hat als andere Automobilindustrien der Welt. Die Franzosen beneiden uns um diese Position auf dem Weltmarkt. Und ich meine, die Wachsamkeit sollte man doch haben, das darf man im Bundespräsidialamt der Bundesrepublik Deutschland doch wohl mal sagen, dass wir nicht so dumm sind, uns einspielen zu lassen, die Mogelpackung, die es beim einen oder anderen in unserer Nachbarschaft gibt, der Klimaschutz sagt und in Wahrheit Industriepolitik durch die Hintertür meint, weil manche andere nicht die gleiche Marktposition haben, wollen Sie über die Klimaschutzpolitik die Deutschen treffen. Und ich sage deswegen, macht Klimaschutz bitte wettbewerbsneutral. Macht es so, dass sich alle behaupten können, dass jeder runter muss mit den CO2-Emissionen und holt euch nicht über Klimaschutzstrategien, ihr französischen Freunde, etwas, was ihr euch auf dem Markt bisher nicht holen konntet.
Herr Backe, wie groß ist die Gefahr, dass der große Industriesektor, Automobilindustrie in Deutschland, der so strukturiert ist, wie Herr Wissmann das gerade gesagt hat, unter die Räder gerät, weil Umweltschützer hier oder Politiker in Brüssel und in der nächsten Woche mutmaßlich wird ja die EU-Kommission verkünden, wie die CO2-Schwellenwerte denn in zukünftig sein sollen. Wie groß ist die Gefahr, dass die deutsche Automobilindustrie unter die Räder gerät angesichts der Forderungen der Umweltschützer, angesichts dessen, was in Brüssel passiert?
Die Gefahr ist dann groß, wenn die Automobilindustrie zu spät umschaltet. Das lässt sich einfach nicht leugnen, dass der Verkehrssektor die Emissionen gegenüber dem Kyoto-Basisjahr nicht gemindert hat. Die Minderungen, die wir heute in Deutschland verzeichnen mit 18,5%, sind in anderen Sektoren überproportional gebracht worden. Die Emissionen im Verkehrssektor liegen höher.
Aber gemessen an anderen Sektoren ist ja die Automobilindustrie oder der Verkehr eher gering.
Wir haben einen Bereich, der dominiert alles. Über den haben wir heute Abend noch nicht gesprochen. Das ist die Erzeugung von Strom aus fossilen Trägern, also Kohle, Gas und Öl. Der zweitgrößte Sektor ist der Verkehrssektor. Das ist nicht nur Automobilindustrie, das ist auch Eisenbahn, das ist auch der Luftverkehr. Aber eine dominierende Rolle spielt der Automobilverkehr.
12%.
Wir haben leider festzustellen, die letzten Zahlen, die vorliegen, 2005 zu 2006, dass die Automobilindustrie in Italien, die Automobilindustrie in Frankreich, die Automobilindustrie der japanischen Importe die Emissionen ihrer Flotten gesenkt haben. Es gibt eine Automobilindustrie, nämlich die deutsche, die den CO2-Ausstoß pro Flotte gesteigert hat. Das heißt also, hier ist genau das Gegenteil eingetreten. Nicht jeder hat seine Emissionen gesenkt, jeder hat seinen Beitrag gebracht, sondern leider ist es so, dass die Automobilindustrie in Deutschland die Emissionen sogar 2005 gegenüber 2006 gesteigert hat.
Herr Wissmann, jetzt will ich Ihnen kurz die Chance geben zur Replik, bevor ich dann noch auf einen anderen Wirtschaftssektor zu sprechen komme.
Dass er noch die Zahlen nimmt aus der Zeit, wo er Staatssekretär in der Regierung war, unter Herrn Trittin. Ich will nur noch mal sagen, wir haben im Schnitt eine Reduzierung des Verbrauchs und der CO2-Emissionen auch in Deutschland. Die Zahlen, auf die Sie sich beziehen, sind im Jahre 2006 abgeschlossen worden. Die beziehen die neue Produktpalette 2007 überhaupt nicht ein. Seit 2007 haben wir auf dem Markt einen Zuwachs, die Zahlen können überhaupt nicht bestritten werden, von 35% des Kaufs von Fahrzeugen deutscher Hersteller mit einem Verbrauch von unter 4 Liter, also rund 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Offensichtlich sind, ich hoffe nur, dass niemand am Ende des Geschäfts der italienischen und französischen Konkurrenz auf diesem Markt betreibt. Denn da geht es mir jetzt neben den Interessen der Automobilindustrie um einen anderen Punkt, meine Damen und Herren. Da geht es um Klimaschutz. Wenn wir nur von den Premium-Herstellern eine Reduktion des CO2-Verbrauchs um 20% verlangen, haben wir am Ende eine Entlastung für CO2 von minus 0,4%. Wenn wir aber von allen, also Volumenklasse und Kleinfahrzeugen, ebenfalls eine deutliche Reduzierung verlangt, ja, dann haben wir eine Reduktion, ein Reduktionspotenzial bei der Volumenklasse und den kleineren Fahrzeugen von minus 14%. Und meine ganz einfache, ganz simple Klimaschutz- und Ökonomierechnung heißt, jeder in seinem Sektor massive Anstrengungen, aber macht bitte das Spiel nicht mit, das einige in Frankreich versuchen, das auch in der Europäischen Kommission vom einen oder anderen gedacht wird, wo man im Grunde genommen sagt, also oben müsst ihr zuschlagen und unten müssen die Peugeots dieser Welt eigentlich gar nicht mehr viel machen, die dürfen stehen bleiben. Ich sage nur, wenn die Volumenklasse stehen bleibt und die Kleinwagen nicht auch weiter reduzieren, dann wird daraus für den Klimaschutz ein Nullsummenspiel. Und ich finde, das darf man doch in einer Klimaschutzdiskussion sagen, weil es am Ende sonst keine vernünftige Rechnung
ist. Das ist gesagt, aber Herr Backe, geben Sie mir die Chance, doch noch einmal auf einen anderen Industriezweig zu sprechen zu kommen, den Sie eben selbst erwähnt haben, die Energieerzeugung. Wir haben erlebt, dass im Saarland er gewissermaßen ein Bürgervotum den Bau eines Steinkohlekraftwerkes verhindert hat. Wir haben am vergangenen Samstag eine Großdemonstration im niederrheinischen Braunkohlerevier erlebt, Es liegen auf dem Tisch 20 bis 25 Pläne für neue Kohlekraftwerke. Gleichwohl hat die Bundesregierung sich ambitionierte Ziele gesetzt für die Einsparung von CO2-Emissionen. Ist das, Herr Professor Hennecke, in Übereinstimmung zu bringen? Neubau von Kohlekraftwerken, Steinkohle oder Braunkohle und diese ambitionierten Umweltschutzziele?
Es gibt eine sehr klare Einschätzung, wie viel modernster Kohlekraftwerke, möglichst aber in Kraft-Wärme-Kopplung noch möglich sein können. Das sind ungefähr 16 Gigawatt. Die würden reinpassen, das ist das Leitszenario des Umweltministeriums, weil wir natürlich auch alte Kraftwerke haben, die schnellstens aus dem Verkehr gezogen werden müssen, weil ihre Effizienz beängstigend ist, was das Klima angeht. 16 Gigawatt. Das heißt aber, dass wir im Jahr 2012 im Grunde kein neues Kohlekraftwerk mehr brauchen und jetzt so modern wie möglich, so effizient wie möglich. Und das heißt, die großen Blöcke, etwa wie im Saarland oder in Hamburg, sind absolut deplatziert, wenn wir Klimaschutz, so wie es die Bundeskanzlerin will, wirklich ernst nehmen. Also von daher Modernisierung ja, aber in begrenztem Umfang. Und viel, viel wichtiger, auch von den Anbietern von Energie, ist, dass sie sich betätigen auf dem Markt für Energieeffizienz. Das machen sie in England, in Dänemark, übrigens auch in 20 Staaten der USA schon recht effektiv, weil sie dazu entweder angereizt oder verpflichtet werden. Und wir brauchen neue Mechanismen, dass Dinge wie Contracting, Demand-Side-Management, also Effizienz für den Kunden zu schaffen, damit er seine Rechnung stabilisieren kann, dringend wieder diskutiert werden. Man kann das mit einem Energieeffizienzfonds machen. Man kann das auch dadurch machen, dass sich mehrere kleinere Kraftwerksbetreiber zusammenschließen. Das versuchen wir gerade mit kommunalen Unternehmen, gemeinsam Effizienzkraftwerke zu bauen. Das heißt, etwa ein Drittel wegzusparen mit Demand-Side-Management-Aktivitäten, also Förderung von Effizienz beim Kunden. Ein Drittel dezentral, das ist vor allen Dingen Kraft-Wärme-Kopplung und Effizienz. Und wenn es dann noch notwendig ist zur Sicherung der Versorgung, vielleicht Beteiligung an einer Scheibe von diesen 16 Gigawatt Kohle, die wir noch ins Netz bringen können.
Nicht, dass diese Diskussion jetzt unbedingt noch Zündstoff nötig hätte, aber ich glaube, wir kommen jetzt an einen Punkt, da wird er sich automatisch wieder einstellen. Herr Professor Hennecke, Sie haben gerade gesagt, neue Kohlekraftwerke, das verträgt sich nicht mit den Klimazielen. Herr Trittin, ja,
ab einer bestimmten man muss das vielleicht noch mal deutlich machen. Das Kraftwerk, um das es hier im Saarland ging, hätte 3.900 MW verfeuern müssen, um 1.600 MW Strom zu produzieren. Die Differenz dazwischen, wozu wurde die verwendet? Die wurde dazu verwendet, Wolken zu produzieren und die Saar zu heizen. Das ist das sozusagen effizienteste, modernste an Kondensationskraftwerken, was es auf dem Markt gibt. Und deswegen haben wir gesagt, diese Form von fortgesetzter Investition in Wolkenerzeugungsmaschinen, die kann es nicht geben, sondern wenn wir Kohle einsetzen, dann maximal unter Bedingungen, wo dieses Fenster von den verschwendeten Wärme tatsächlich genutzt wird. Und das heißt dann, wenn wir solche Kraftwerke bauen, muss die Wärme genutzt werden, heißt dezentralere Kraftwerke. Und da beginnt das eigentliche Problem. Die Marktmacht der vier großen Unternehmen auf diesem Sektor beruht auf einer völlig zentralisierten Struktur. Da reinzugehen, jetzt in den Wärmemarkt mit kleineren Kraft-Wärme gekoppelten Anlagen, das ist genau das, wovor Sie Angst haben, weil auf diesem Sektor setzen Sie sich neuen Wettbewerbern aus. Das heißt, wir haben gar keine Diskussion um Energieträger und Technik, sondern im Kern haben wir in dem Bereich der Stromerzeugung und Wärmebereitstellung eine Diskussion, ob wir in diesem Bereich von einem Oligopol tatsächlich zu Wettbewerb kommen. Und das ist die größte Hürde für eine Dezentralisierung in diesem Bereich, gerade der Stromerzeugung.
Herr Wiesmann, Sie haben Widerspruch angemeldet.
Ja, es gibt Punkte, wo wir übereinstimmen. Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, was gesagt worden ist zum Thema Energieeffizienz. Und zwar in allen Bereichen. Wir können hier noch ein riesiges Potenzial schöpfen. Energieeffizienz in Häusern, Energieeffizienz in allen Bereichen der Gesellschaft. Und es tröstet uns nicht, dass wir in Europa nach jüngsten Studien schon 5-mal energieeffizienter sind als China, was übrigens die globale Aufgabe bei dem Thema Energieeffizienz umschreibt. Und wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, dann produzieren wir auch Ideen, die uns auf den Weltmärkten der Zukunft helfen. Insofern nehme ich das Thema ganz positiv auf. Aber jetzt bitte ich doch nur mal in einer Langfristrechnung auch folgenden Gedanken gegenüber aufgeschlossen zu sein. Wir rechnen im günstigsten Fall 2020 mit einem Anteil regenerativer Energien in Deutschland in der Erzeugung von 30%. Das heißt, man muss dann auch die Frage beantworten, wo kommt denn die übrige Energieerzeugung her? Dann gibt es, sagen wir mal, hier eine Mehrheit dieser interessant zusammengesetzten Runde am Tisch, die vermutlich das Thema Kernkraft von vornherein ausschließt. Ich persönlich bin auch kein Kernkraftfetischist, aber ich stelle einfach mal die Frage, wie wollen Sie eigentlich die CO2-Ziele ganz erreichen auf diesem Globus, ohne die friedliche Nutzung der Kernkraft? Die Frage muss man beantworten.
Frage kann ich Ihnen auf der globalen Ebene relativ einfach beantworten. Wenn Sie die Endenergie, das heißt die verbrauchte Energie auf diesem Globus betrachten, dann liefert die Kernkraft zurzeit 2%, erneuerbare Energien liefern da heute schon 20%. Sie müssen mir mal erklären, wie mit einer Nischentechnologie wie Kernkraft, die 2% der Endenergie liefert, selbst bei einer Verdoppelung, das hieße sozusagen 400 oder 1000 neue Atomkraftwerke zu bauen, wie man damit einen ernsthaften Beitrag zum Klimaschutz macht. Und jetzt müssen Sie schon an Ihren eigenen Worten bleiben. Sie haben gesagt, Effizienz. Jetzt diskutieren Sie mal, wie teuer die Addition, jetzt nur mal von 2% auf 4%, wie teuer dieses wäre, diese notwendigen 500 bis 1000 neuen Atomkraftwerke zu bauen. Da sind Sie aber mit Ihrem Effizienzargument ganz schnell am Ende.
Ich bin überhaupt kein Apologet einer großen Serie von neuen Kernkraftwerken. Ich rate einfach, bei allen Fragen das Gleichgewicht zu halten, die ökonomische Vernunft nicht völlig auszuschließen und die Frage zu beantworten, also wenn man Kernkraft ausschließt, wie die Mehrheit der hier am Tisch Sitzenden, wenn man dann gleichzeitig bei größeren Kohlekraftwerkseinheiten die gleichen kritischen Fragen stellt. Und mir ist auch klar, dass beim Kohlekraftthema die CCS, also die Abscheidungsfrage, eine der großen technologischen Herausforderungen ist, vor denen wir stehen.
Also die Abscheidung von Kohlendioxid und die Einlagerung.
Damit man nahezu Null-Emissions-Kohlekraftwerke vielleicht eines Tages erreicht, wobei sich sofort wieder die Frage, so, betone nur Folgendes. Wenn wir nicht unsere gesamte Stromlandschaft subventionieren lassen wollen, sondern wenn wir als Industrieland einigermaßen vernünftige Energiekosten behalten wollen, dann kann man, sagt jemand, der schon als Forschungsminister erneuerbare Energien massiv unterstützt hat, dann sage ich trotzdem, allein mit erneuerbaren Energien werden Sie in den nächsten 50 Jahren die Energieerzeugung in Industrieländern unserer Art nicht gewährleisten können. Und daher kann man nicht bei jedem anderen Thema, entweder Kernkraft oder Kohlekraft, immer nur das große Warnschild aufstellen. Und dass man alles aus kleinen Einheiten bekommt, sagt jemand, der durchaus Skepsis hat gegenüber dem mangelnden Wettbewerb unter den Großen, ist, glaube ich, auch keine ökonomisch stimmige Rechnung. Und insofern gibt es eine gewisse Lebenslüge des einen oder anderen, der unter dem Thema Klimaschutz am Ende die Fragen, wie erzeuge ich Energie in einem Industrieland zu vernünftigen Kosten, nicht wirklich am Ende beantworten.
Herr Professor Henniger, wir haben
eine ganz schwierige Situation, wenn Sie mit Kosten argumentieren, weil Sie einen Euro nicht doppelt ausgeben können. Und Tatsache ist, dass die Investitionen in diese Großanlagen zurzeit die notwendigen Investitionen in kleinere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eher behindern. Und wenn Sie von subventionierten Bereichen sprechen, will ich Ihnen ganz ruhig antworten. Es wird immer gesagt, zum Beispiel erneuerbare Energien kosten uns über die Umlage 3 Milliarden Euro jedes Jahr Haushaltsumlage. Das ist viel Geld. 1,50 € für jeden Haushalt, aber es ist viel Geld. Jetzt müssen Sie mal berücksichtigen, volkswirtschaftlich. Die Branche der erneuerbaren Energien spart mit diesem Geld zurzeit 100 Millionen Tonnen Treibhausgase ein. Sie erzielen einen Ersatz für nicht importierte Brennstoffe von 4,3 Milliarden. Das heißt, Sie sind volkswirtschaftlich schon im Sinne der Energieunabhängigkeit ein Gewinn und keine Subvention. Und ganz nebenher machen Sie noch 6 Milliarden Umsatz mit Exporterlösen. Und ich habe Ihnen eben nicht gesagt, wir seien grundsätzlich gegen Kohle. Ich habe dagegen gesagt, wir sind dagegen, neue große Kohlekraftwerke zu bauen, wo mehr als die Hälfte der eingesetzten Energie, und das heißt mehr als die Hälfte des emittierten CO2, dann nicht genutzt wird für Wärmeerzeugung, sondern wir wollen, dass hier konsequent in dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungen. Ich bin gerade gegen eine Diskussion, die sich an Brennstoffen...
Aber ich bin ja nicht gegen Kraft-Wärme-Kopplung, nur es wird keine Energierechnung. Nein, gar nicht.
Das ist genau der Punkt.
Natürlich nicht.
Herr Wissmann, weil Sie zu Recht fragen, wie ersetzen wir die Kernenergie hier in diesem Land? Die Antwort für die Welt hat Herr Trittin gegeben, aber wie machen wir es hier? Wir haben ungefähr 150 Terawattstunden Atomstrom. Wir haben mit E.ON zusammen eine Studie gemacht über das, was man mit etwa 70 vorhandenen Technologien im Stromsparbereich effizient, wirtschaftlich attraktiv einsparen kann. Das ist eine Größenordnung von 120 Millionen Tonnen CO2. Dann haben wir 2/3 schon mal wirtschaftlich eingespart. Der Kunde profitiert. Die eingesparte Kilowattstunde kostet zwischen 2 und 4 Cent pro Kilowattstunde. So billig kriegen Sie überhaupt keinen Strom aus keinem einzigen Kraftwerk der Welt. Zweiter Punkt. Wenn Sie 25% Kraft-Wärme-Kopplung bis zum Jahr 2020 ernst meinen, dann haben Sie mehr als das restliche Drittel, ohne überhaupt die Erneuerbaren bisher ins Spiel zu bringen. Wenn Sie zusätzlich die 30% Erneuerbare, die Sie ja konzidieren, wo ich auch überzeugt bin, dass sie machbar sind, bis zum Jahr 2020 ins Netz einführen, dann haben Sie weit mehr als die Kernenergie substituiert, nämlich auch noch die Kohle, die wir nicht brauchen. Nun, was kostet das alles im Schnitt? Es gibt sehr gute Rechnungen, die zeigen, dass der Strompreis durch die Erneuerbaren ohnehin schon durch Lärmkosteneffekte im Schnitt erheblich gesunken ist. Es wird einen Schnittpunkt geben, auch das zeigen sehr viele Rechnungen, etwa in 10 bis 15 Jahren. Da werden die erneuerbaren Formen der Stromerzeugung alle bisher traditionellen Formen der Stromerzeugung unterbieten. Das heißt, ab dann sind wir ökonomisch Weltmeister in der Erzeugung von Stromerzeugung, wenn wir gleichzeitig die Effizienz so ernst nehmen, wie wir beide es ja meinen. Also von daher machen Sie sich keine Sorge. Wenn wir alle diese Potenziale gemeinsam und entschieden anpacken, dann kriegen wir die Kernenergie ja unbestreitbar ein zusätzliches Risiko raus, so wie beschlossen übrigens. Es sind nicht nur wir hier im Podium, sondern auch die Bevölkerungsmehrheit möchte das gerne.
Herr Professor, erklären Sie sich.
Und zum Zweiten kriegen wir auch noch Klimaschutz, so wie wir es hier alle für notwendig halten.
Wie erklären Sie sich denn dann, dass sehr moderne, aufgeschlossene Länder wie zum Beispiel Finnland zurzeit das genaue Gegenteil machen?
Also
Sie investieren in Kernkraft. Wie erklären Sie sich, dass andere Länder dieser Welt größte Anstrengungen unternehmen, um auf dem Thema Kohleabscheidung modernste Null-Emissions-Kohlekraftwerke, und zwar nicht in kleinen Einheiten, in Großeinheiten voranzukommen? Ich sage ja überhaupt nichts gegen erneuerbare Energien. Ich sage nur, am Ende muss die Rechnung in einem Industrieland, in dem die Mehrheit der Menschen ohne Industrie nicht leben kann, stimmen.
Ja. Und selbst bei Kohlenstoffspeicher.
Und machen Sie bitte kein Nullsummenspiel, wo am Ende letztlich insgeheim einkalkuliert wird.
Nein,
dass wir uns einen Teil des Stroms aus Nachbarländern holen, in denen im Zweifel der Strom unter fragwürdigen Bedingungen produziert wird als im Inland.
Herr Wissmann, Herr Barke, bitte lassen Sie mich doch mal eben versuchen, der Diskussion noch mal eine neue Richtung zu geben, weil ich glaube, dies ist ein Streit, der unser Land seit Jahrzehnten überaus beschäftigt, um es vorsichtig zu sagen. Die Auseinandersetzung hier oben auf dem Podium um Kernkraft ja oder nein, Kohlekraftwerke ja oder nein, bebildert das ja nur noch einmal sehr deutlich. Herr Barke, blicken wir doch noch einmal auf Bali. Das, was wir von dort hören, ist ja nur mäßig ermutigend. China, der chinesischen Delegation, wird dort eine konstruktive Haltung attestiert von den teilnehmenden übrigen Delegationen, aber den Vereinigten Staaten von Amerika bislang eigentlich noch nicht. Die USA wollen keine festgelegten Obergrenzen für CO2-Einsparungen, für das Verhandlungsmandat, das auf Bali beschlossen werden soll. Was kann ein Mandatsbeschluss auf Bali bringen, wenn solche Obergrenzen dort nicht vereinbart werden?
Also es geht jetzt in Bali nicht um den Abschluss eines Nachfolge-Kyoto-Protokolls, sondern es geht jetzt um ein Verhandlungsmandat. Das heißt, es geht darum, eine Roadmap, einen Fahrplan aufzustellen, wie in den nächsten 2 Jahren eine Nachfolgeregelung zustande kommen soll. Die europäische Gemeinschaft ist hineingegangen mit insgesamt 8 Punkten. Meine persönliche Vermutung ist, man wird wahrscheinlich 5 bekommen und der Rest wird in beinharten Verhandlungen in den nächsten 2 Jahren ausverhandelt werden müssen. Der Sack wird erst zugemacht werden nach den Wahlen in den USA. Ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht, ob ein solches Ergebnis letztlich in dieser Woche rauskommen wird. Aber ich glaube, die Chancen waren noch nie so gut wie heute. Es gibt nur noch ein Industrieland, das Kyoto nicht ratifiziert hat. Nachdem Australien jetzt beigetreten ist, sind es nur noch die USA, nur noch in Anführungsstrichen, weil es der größte Emittent ist. Und die Schwellenländer sind dabei, sich zu bewegen. Also meine Erwartung ist, es wird ein Verhandlungsmandat geben. Wir werden an verschiedenen Stellen sehr unzufrieden sein mit dem Verhandlungsmandat. Aber am Ende wird nach 2 Jahren entschieden werden nach den Wahlen in den USA. Und es besteht die Chance und aus meiner Sicht auch die Verpflichtung, hier eine Nachfolgeregelung für Kyoto zu finden.
Teilen Sie die Zuversicht, Professor Hennecke?
Ja, und zwar auch nochmal unter dem Gesichtspunkt, den Herr Wissmann zu Recht immer wieder betont. Ich glaube, der Weltgemeinschaft ist deutlich geworden am Stern Report, die schlimmste ökonomisch unattraktivste Option ist, nicht zu handeln, weil bis zum Jahr 2050 das Weltbruttosozialprodukt tatsächlich bis zu 20% reduziert werden könnte. Das wäre die größte Wirtschaftskrise, die vorstellbar ist. Also schon aus diesen Gründen, und das betrifft dann vor allen Dingen die Ärmsten der Armen, die überhaupt nicht beigetragen haben bisher zu den Emissionen und zur Globalität des Problems. Also von daher ist weltweit die Bereitschaft gewachsen. Der zweite wesentliche Punkt, auch ein ökonomischer, ich bin viel in den USA und ich erlebe dort mindestens 100 große amerikanische Unternehmen, die Pension Funds, General Electric, viele andere mehr, die mit harten Bandagen drum kämpfen, dass endlich Vorgaben gemacht werden auf diesem riesigen Markt für Klimaschutztechnologie, der hochattraktiv ist für sie. Eine Zahl nur, die Industrie der erneuerbaren Energien plant eine Kapazität von 650 Gigawatt. Das ist fast 6-mal so viel wie unser Kraftwerkspark hier. Und wenn in Amerika Innovationen angepackt werden und wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn diese Bremserfraktion endlich aus dem Weißen Haus verschwunden ist und damit industrielle Innovation wieder Auftrieb bekommt, ich glaube, dann müssen wir uns hier sehr, sehr warm anziehen, weil der Wettbewerb wird gerade auf den Feldern, wo wir bisher noch führend sind, enorm zunehmen. Noch ein Aspekt zu China. Im neuesten 5-Jahres-Plan hat sich China vorgenommen, die Energieeffizienz jedes Jahr um 4% zu steigern. Aber auch China lernt jetzt, dass man nicht einfach Effizienz von oben verordnen kann, sondern dass man Innovation braucht, dass man Anreize braucht und dass man Provinzen vielleicht so führen muss, wie die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten heute führt. Das heißt, wir müssen einen Austausch, einen partnerschaftlichen Austausch auch über Politiken, über Policies und Measures mit China betreiben, damit diese Effizienz dort schneller in den Markt kommt, weil die größte Wachstumsbremse für China ist die Ressourcen und die Klima, die Energiefrage. Und deswegen haben wir sowohl in den USA als auch in China heute mächtige Fraktionen, die den Prozess vorantreiben. Und deswegen stimme ich Herrn Barke zu. Es ist Anlass zu Optimismus, aber es ist auch wichtig, dass Vorreiterrollen, wie wir sie hier angekündigt haben, tatsächlich umgesetzt werden.
Wenn der Klimaschutz, meine Damen und Herren, eine Jahrhundertaufgabe darstellt, dann bietet die wohl mehr Facetten, als man in einer 45-minütigen Diskussionssendung erörtern kann. Ich denke, wir haben heute Abend gleichwohl einige wichtige Wegmarken des vor uns liegenden Weges debattiert. Ich bedanke mich bei den Diskussionsteilnehmern für ihre Beiträge und bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend und sage auf Wiederhören.